Aber es geht heute vor allem um deine ganz persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Da geht es eigentlich immer drum. Und Esther ist so ein Vehikel und ein wunderbares Vehikel und das werden wir auch so jetzt kennenlernen, wenn wir da durchgehen. Aber es geht im Grunde immer um unsere Beziehung zu Jesus, zu unserem großen Gott. Und das ist eigentlich das Gute. Ich will nur einmal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz ausholen, was bisher so geschah. Buch Esther ist ein alttestamentliches Buch und das spielt so ungefähr in der Zeit 500 vor Christus. Damals war der König Xerxes oder Ahasveros, wie auch heißt, König über ein sehr großes Reich. Das umfasste 127 Länder. Das war so unglaublich groß. Und das Volk Israel lebte damals teilweise im Exil. Und zu Beginn der Geschichte, da lesen wir, da gab es eine große Feier. Die haben sehr, sehr gerne gefeiert. 180 Tage ging die, da wurde viel gefeiert, gegessen und getrunken. Und zum Ende dieser Feier wollte dieser König Xerxes seine Frau Vasti, das muss eine wunderschöne Frau gewesen sein, wollte die quasi vorführen, vor all den Menschen dort. Und er wollte nicht nur sagen, schaut, das ist meine Frau, sondern er wollte sie so vorführen, wie Gott sie geschaffen hat und wollte damit prahlen. Und sie hat ihm einen Korb gegeben und daraufhin hat er sie dann, weil er gekränkt war, vom Königshof gejagt und hat ein Dekret erlassen, da kommen wir später nochmal zu, und dann musste eine neue Königin her. Und er war aber ein König, der nicht sehr viele eigene Entscheidungen getroffen hat. Und dann hat ihm jemand gesagt, mach doch eine Misswahl. Und dann kam es zu Persias Next Topmodel. So. Und das war dann die Chance für Mordechai, seine, ich glaube, er war der Onkel von Esther eben dort an den Königshof zu bringen. Und so, sie macht mit, denn sie war wunderschön, das war ein junges Mädchen, sie war wunderschön und hat gesagt, komm, wir erzählen keinem, dass wir Juden sind. Und wir lassen dich da mitmachen. Und dann hat Esther gewonnen. Und sie ist so an den Königshof gekommen. Also es ist schon eine sehr komische Art eigentlich. Dann hat kurze Zeit später, einige Kapitel später, Mordechai, der schon in Diensten des Königs Xerxes stand, einen Anschlag vereitelt. Ja, da haben zwei Dienstboten, die wollten den Xerxes umbringen. Der Mordechai hat das vereitelt. Aber der König hat davon nichts mitbekommen. Was aber ganz wichtig ist, solche Sachen wurden damals in die Chronik des Königs eingetragen, damit es nicht vergessen wird. Und es wurde aufgeschrieben. Der König wusste aber noch nichts davon. Dann kam es zu einer sehr bedeutungsvollen Sache, nämlich der Haman, von dem wir jetzt schon so oft gehört haben, der wurde zum zweitwichtigsten Mann im Staat ernannt. Der wurde also Vizekönig quasi. Und dann kommt es zu einem ganz bedeutungsvollen Treffen. Nämlich der Haman trifft auf den Mordechai jeden Morgen, wo er so durch den Torbogen durch muss, um auf seine Arbeitsstelle zu kommen. Und es war damals so, dass sich alle Menschen auch vor dem Vizekönig verneigen mussten. Und der Mordechai konnte oder wollte sich damals noch nicht vor dem Haman verneigen. Wahrscheinlich zunächst einmal, weil er zu stolz war, aber auch, weil es einen ganz bedeutungsvollen Hintergrund hat. Nämlich, der Haman, wie wir wissen, das hast du ja eben vorgelesen, war ein Amalekiter. Und die Amalekiter, das war ein Volk, das die Juden zutiefst hasste. Und schon von Anfang an, als das jüdische Volk aus Ägypten ausgezogen ist, wollten die Amalekiter nichts anderes, als dieses Volk zu vernichten. Es waren also Feinde des Volkes der Juden. Und Haman ist ein direkter Nachfolge von Agag, das war damals so der König der Amalekiter. Und der trifft jetzt auf den Mordechai, der wiederum geht ja direkt auf Saul zurück, den Juden. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, der Ag wurde in die Hände von Saul gegeben damals und Saul hatte den Auftrag von Gott, das Volk mit all den Fischern, Kindern, Frauen und auch den Agag umzubringen. Und er hat gepatzt. Er hat es nicht gemacht. Und daraufhin, das lesen wir in 1. Samuel 15, ab Vers 10 oder so, da lesen wir dann, dass Gott den Samuel schickt und sagt, weißt du was, mich reut, dass ich den Saul da zum König gemacht habe, weil der hat meinen Auftrag nicht erfüllt. Und dann hat Samuel den Auftrag bekommen und der hat dann den Agag rechtsmäßig zerstückelt. So. Und das ist die Ausgangslage. Ja? Das heißt, hier treffen zwei aufeinander, die sich zutiefst hassen. Das ist eine Fehde seit Jahrhunderten eigentlich. Und jetzt verneigt sich dieser Mordechai nicht vor Haman. Und dem Haman den bringt das zur Weißglut, weil er stolz ist und weil er nur um sein Ansehen ringt. Das ist ihm wichtig, ja, wie ihn die Menschen sehen. Und er sagt, diesen Haman, den werde ich umbringen. Aber das reicht mir nicht. Diesen Mordechai werde ich umbringen, aber das reicht mir nicht. Ich werde das gesamte Volk der Juden töten. So, und dann erlässt er ein Dekret. Ja, und er geht aber vorher noch zu Orakelmännern, zu solchen Götzenanbetern und lässt ein Losorakel werfen, um den genauen Todeszeitpunkt zu ermitteln. Und auch das haben wir eben gehört, das ist der 13. Tag des Monats Adar. An diesem Tag sollten dann die Juden umgebracht werden. So, und jetzt war man ungefähr 6-7 Monate noch davor. Und er geht dann zum König, Xerxes, und sagt ihm, das sollten wir tun, das ist eine gute Sache und außerdem mache ich dich reich. Ich gebe dir dafür auch Geld, was wir dann von den Juden abtreiben, und mach das doch bitte. Und der König Xerxes, der ja immer auf den Rat hört von anderen Menschen und besonders von Haman, der erlässt dann ein Dekret. So, und dieses Dekret wird in alle 127 Regionen gesendet und da heißt es, am 13. Tag des Monats Adar dürft ihr alle Juden mit ihren Kindern, Kindeskindern und ihrem Vieh umbringen und dürft den Besitz an euch nehmen. Und das Silber sollte dann zu Haman und zu dem König Xerxes in die Keller gehen. Als das passiert, hüllt sich der Mordechai, das lesen wir, glaube ich, in Kapitel 4, in Sack und Asche, weil er traurig ist. Da geht er vor die Stadt und trauert einfach. Und alle klagen quasi. Und die Esther bekommt das nur mit, weil ihr das gesagt wird. Und sie schickt Boten zu ihm. Und dann sagt der Mordechai, Esther, du bist jetzt beim König, du bist Königin. Du musst zum König gehen und musst versuchen, dieses Dekret, was erlassen wurde, zu verhindern, damit unser Volk nicht umkommt. Und zuerst, vielleicht erinnert euch noch so ein bisschen, da hadert die Esther so ein bisschen, weil sie hat auch Angst, denn man konnte nicht einfach zum König gehen, sondern man durfte eigentlich nur zum König kommen, wenn er ruft. Und wenn man zum König gegangen ist, ohne dass er gerufen hat, dann bestanden zwei Möglichkeiten. Entweder er hat sein Zepter geneigt und dann durfte man vorsprechen und es war okay, oder er hat es nicht getan und man wurde sofort getötet. Und sie ziert sich, aber irgendwann sagt sie, okay, ich gehe zum König. Und dann sagt sie diesen wichtigen Satz, und komme ich um, so komme ich um. Also ihr ist egal, ob sie umkommt, sie will ihr Volk retten. Und dann geht sie zum König und sie spricht dann mit ihm und dann beginnt eigentlich so diese Wende in dieser Geschichte. Ich würde mal sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Dann passiert es nämlich, dass Haman sich schon sehr sicher weiß und gibt vor seinen Freunden, seiner Frau, seiner Familie an mit seinem Reichtum. Und das reicht ihm noch nicht. Er plant sogar, den Mordechai zählen zu lassen. Ich weiß nicht, ob der Manuel das mal erklärt hat. Das Zählen war Spielart, Menschen im Reich damals umzubringen. Da wurde ein Pfahl, der war vielleicht 15 Meter hoch, eine Körperöffnung, die weit unten ist, in einen Menschen hineingesteckt und der Mensch ist langsam darauf gesunken. Es war also eine ganz viele Sache, was da gemacht wurde. Und dieser Pfahl wurde aufgestellt mit dem Menschen dran, damit alle sehen, was denen passiert, die gegen den König handeln. Also eine ganz widerliche Art und Weise, Menschen zu foltern und umzubringen. Und das hatte der Haman vor und der hat schon einen wunderschönen Pfahl, den höchsten Pfahl, den er bekommen konnte, den hat er sich ausgesucht und der war schon in seinem Hof. Und das wollte er tun. Und jetzt kommt so ein bisschen über diese hervorragende Zeitrechnung Gottes. In derselben Nacht, am Abend zuvor, hat die Esther ihn und den Haman eingeladen zu einem Mahl, zu einem Festmahl. Und hat dann die beiden bekochen lassen. Und es war für die auch bedeutungsvoll, von der Königin eingeladen zu sein. Und in der gleichen Nacht konnte der König Xerxes nicht schlafen. Und Gott hat diese Zeit wirklich gebraucht und hat diesem Xerxes, der ja noch nichts Vernünftiges hingebracht hat, dann den Gedanken gegeben, ich lasse mir mal aus den Chroniken vorlesen. Und dann hat er gelesen in den Chroniken, dass der Mordechai sein Leben gerettet hat. Und hat dann gefragt, hat denn der dann einen Lohn bekommen? Das ist ja ein toller Typ, der Mordechai. Und natürlich hat er die Antwort bekommen, dass er keinen Lohn bekommen hat. Und so ging es dann weiter. Wisst das noch, am nächsten Morgen kam Haman in den Hof, war ganz gut gelaunt und der König fragt ihn, ja, was macht man mit einem Mann, der dem König Ehre gebracht hat, dem man wirklich in ganz besonderen Stellung geben will Und der Haman hat ja gemeint, er sei wieder gemeint in seiner Selbstsucht, ja, und hat ihm dann erzählt, ja, den musst du in purpurne Kleider, in Königskleider packen, auf ein Pferd und man geht mit ihm durch die Stadt. Und der Haman musste das denn tun. Er musste dann auf dem Pferd, musste sich erniedrigen und den Mordechai durch die ganze Stadt führen. Mordechai gewinnt also hier Ehre beim König. Ja, das Blatt wendet sich langsam. Und der Haman will aber immer mehr nur noch Rache. Und ich habe die Predigt heute über Esther 8 bis 10 überschrieben mit Gott rettet sein Volk. Und ich würde gern auf 3 Unterthemen eingehen. Wenn es denn gleich springt, wenn du einfach mal eins weiter tippen könntest, so richtig zeigt es nichts und will nichts. Vielleicht gehen wir nochmal weiter auf die nächsten 3 Punkte. Noch weiter und noch weiter. Immer weiter. So, da sind wir. Ich habe das mal überschrieben mit Esther kämpft für ihr Volk. Da gehen wir nochmal kurz zurück auf S8, die Verse 1 bis 15. Dann das Gericht Gottes. Da hat eben Tanja angefangen zu lesen, Esther 8, Vers 16, 17 und Esther 9 bis in die Hälfte. Und dann zum Schluss, erinnert euch. Erinnert euch, ja, das Purimsfest wird da beschrieben. Da geht es darum, dass das Volk Gottes sich erinnern soll. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne kurz mit euch mal beten. Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du so gegenwärtig bist, dass wir das spüren dürfen. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns durch dein Wort so viel zu sagen hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, unsere Herzen öffnest, ja, und dass dein Wort da Platz findet, und zwar so viel, dass wir nicht anders können, als das weiterzuerzählen von deiner Liebe. Sprich du jetzt, Herr. Amen. Ja, vielleicht kannst du einfach gleich so ein bisschen weiterklicken, weil das Gerät funktioniert einfach nicht. Esther kämpft für ihr Volk. Da geht es nochmal zurück auf Esther 8. Da wird Esthers Herz verändert, weil dieses Dekret ja immer noch Bestand hat. Esther muss noch einmal vor den König gehen. Vor den König Xerxes oder Ahasveros, um das Dekret, was ja den Tod ihres Volkes zur Folge hätte, zu stoppen. Ja, und jetzt sagt sie wieder, und ich glaube noch viel mehr, es wirkt aus echtem Herzen, komme ich um, so komme ich um. Das ist nochmal ganz bedeutungsvoll. Komme ich um, so komme ich um. Sie geht nochmal vor den König. Und die macht auch was ganz Pfiffiges. Zunächst umgarnt sie den König. Wir lesen dort, können immer so ein bisschen mitlesen vielleicht, Mensch, wenn ich Gnade finde vor dem König, eigentlich sagt ihm, sag mal, mein König, liebst du mich eigentlich? Findest du mich gut? Ja? Schätzest du mich als deine Ehefrau? So, sie umgarnt ihn. Sie weiß auch so ein bisschen, was er braucht. Eigentlich so eine clevere Esther, die sie da gerade ist. Und sie bittet den König, ja, ein neues Edikt zu erlassen. Und zum ersten Mal, und das ist ganz wichtig, offenbart sie ihm auch, dass sie selbst eine Jüdin ist. Und sie sagt ihm, mein Volk der Juden, das wird durch dieses Dekret, was erlassen wurde, wird vernichtet werden. Willst du das denn wirklich zulassen? Also das zerbricht mir das Herz, sagt sie. Und wir lesen dann, dass der König tatsächlich auch zusagt. Und er sagt, ja, das können wir tun. Ich möchte dir folgen. Ich möchte deinen Wunsch erhören, Esther. Und die Esther, die hätte natürlich auch sagen können, Mordechai und ich, wir sind jetzt errettet. Das hat gut funktioniert. Ja? Der Mordechai, der ist ja wirklich jetzt erhöht in eine bestimmte Stellung. Und ich habe nichts mehr zu befürchten. Wir leben im Hause des Königs, uns kann nichts mehr passieren. Aber ganz wichtig, das reicht der Esther nicht. Die Esther will ihr Volk retten. Das will sie tun. Ja, sie sagt, selbst wenn ich umkomme, selbst wenn der König schlecht aufgestanden ist, weil es jederzeit passieren konnte, wenn er sein Zepter nicht neigt, ich will das riskieren, ich will mein Leben geben für mein Volk. Und das, finde ich, ist so der erste wichtige Punkt. Esther kämpft für ihr Volk. Und ich würde jetzt gerne eine Wendung machen in unser Leben. Hier in Rodenbach oder in Rossbach oder wo auch immer wir sind oder in Fellerdillen. In unser Leben. Wie ist das denn mit dir und mit mir? Wie ist unser Verhalten zu unseren Mitmenschen? Ja? Ist das nicht manchmal so? Also heute Morgen zum Beispiel war es so, mir ging es total gut. Und gestern waren wir noch, wir waren unterwegs, wir waren noch Mountainbiken, meine Frau und ich, die Kinder waren mal weg und wir konnten so die Zeit genießen, uns ging es echt gut. Und heute Morgen, das schöne Wetter, heute soll es 30 Grad geben, ja, das ist eine super Sache. Jetzt gehen wir in Gottesdienst und ich höre von Jesus, wir haben Lobpreis gehabt, also mir geht es echt gut und ich glaube, euch geht es da auch gut, oder? Und wisst ihr, wir erleben vielleicht nur religiöse Gefühle, so, das passiert ja auch schon mal, ne? Wir erleben religiöse Gefühle und gehen schön wieder nach Hause, cool. Wenn es gut läuft heute, dann habt ihr vielleicht sogar das Gefühl, ich habe Errettung, ich habe Seelenheil, ja, ich habe wirklich Heilsgewissheit. Also wenn ihr das, wenn ihr alle wisst, ihr habt Heilsgewissheit, ihr kommt mal in die Ewigkeit zu Gott, dann ist es gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob es jedem von uns so geht. Aber mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, Esther hat damals gesagt, ich will keinen einzigen aus meinem Volk dem Tod hingeben. Ich will mich dafür einsetzen. Und wisst ihr, das ist doch so ein Bild für uns. So eine alttestamentliche Geschichte, die total in unser Leben reinspricht. Wie geht's dir denn mit deinem Nachbarn? So hier in der Reihe. Wie geht's dir denn mit deinem Schulkameraden? Oder deinem Arbeitskollegen? Oder wie geht's dir mit deinem Metzger, EK-Inhaber, so, oder Rewe-Inhaber? Wie geht's mit der Kindergarten, Gärtnerin? Oder ich weiß nicht, wen ihr in eurem täglichen Leben so begegnet. Wie geht's deiner Bruder, wie geht's deiner Schwester? Was wir jetzt auch wissen müssen ist, alle die, die nicht von Jesus hören oder zu Lebzeiten zu ihm finden, die werden ja nicht nur unter so einem persisch-jüdischen Edikt umkommen. Das wäre vielleicht noch total harmlos. Nein, alle die werden das ewige Gerichtsurteil Gott tragen müssen. Und jetzt frage ich nochmal, ja, wenn die nicht die rettende Botschaft von Jesus Christus hören, und wer soll die denen sagen? Wenn die, die nicht hören, nicht ein Leben unter seiner Gnade beginnen, und die sagen, Mensch, Jesus ist für mich gestorben, das kann ich annehmen, dann werden wir diejenigen Menschen unter Umständen diesem Gericht Gottes übergeben. Und wisst ihr, das ist für mich so ein Bild. Also kann es doch nur unsere Aufgabe sein, dass wir den Menschen in unserer Umgebung von Jesus setzen sollen. Und das ist mein Wunsch an dich. Esther, die konnte nicht schweigen. Und die hat unter Einsatz ihres Lebens versucht, ihr Volk zu retten. Ja, also Gott hat das Volk natürlich gerettet. Aber sie hat sich mit ihrem Leben dafür eingesetzt. Und das ist meine Frage an dich, möchtest du deinen Nächsten auch retten? Also möchtest du dabei helfen, deinen Nächsten, deine Nächste zu retten? Wir sollten nicht damit zufrieden geben, dass wir Loblieder singen, auch nicht, dass wir Gottesdienste gemeinsam feiern, sondern wir sollten unsere Aufgabe ernst nehmen, Fürbitte zu leisten und ganz praktisch zu den Menschen hinzugehen und ihnen die rettende Botschaft von Jesus zu bringen. Lasst uns also nicht mit unserem eigenen Heil zufrieden sein, so wie es hätte Esther machen können mit Mordechai, sondern lasst uns danach streben, dass wir die Nähe unserer Mitmenschen suchen und ihnen Jesus erzählen. Das ist mein erster Punkt heute. Vielleicht können wir kommen zum Gericht Gottes. Das ist der zweite Punkt heute. Seit einiger Zeit wabert dieses Wort Dekret schon oder Edikt nicht nur in der Bibel und rund um Esther durch die Gegend, sondern auch woanders. Wo hört ihr täglich das Wort Dekret vielleicht? USA, genau. Also der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der erlässt auch ganz viele Dekrete und versucht eben ja damit Gesetzgebung in Gang zu bringen. Zum Glück gibt es dort noch, oder Gott sei Dank, gibt es dort noch andere Instanzen, die das verhindern können. Damals bei dem König war es so, wenn er ein Dekret erlassen hat, dann konnte auch nur der König das Dekret und dessen Ausführung wieder zurücknehmen. Lass uns nochmal ganz kurz zurückschauen auf das, was passiert ist. Und speziell nochmal auf den Mordechai und den Haman gucken. Es gab Brände, ne? Jetzt auf einmal ist nicht mehr Haman Gute, sondern Mordechai. Das habt ihr mitbekommen. In Kapitel 4 trägt Mordechai Sack und Asche, als er aus der Stadt rausgegangen ist und geklagt hat. Und jetzt trägt er Königskleider, er trägt purpurne Kleider. Die Juden, das jüdische Volk, das weint in Kapitel 3 und jetzt, Ende Kapitel 8, feiern sie Feste und freuen sich und loben Gott. Und der Haman, wisst ihr, der wird zweimal ganz eindringlich gewarnt. Einmal, als er den Morgen nach dem ersten Festgelage in den Königshof kommt und dann den Mordechai sich erniedrigen muss und muss den Mordechai erhöhen und durch die Stadt führen. Und dann das zweite Mal, als er nach Hause kommt und seine Frau ihm sagt, wenn das schon passiert ist, dann wird noch viel Schlimmeres passieren. Also auch da nutzt Gott nochmal sogar die Frau von dem Haman, um dem Haman zu sagen, Haman, das mit dir, das wird nichts mehr. Du hast ganz schlechte Karten. Und wie es dann kommt, so ist es, er kehrt nicht um, sondern auch zum nächsten Festmahl geht er nochmal, weil er denkt, na, vielleicht hat der König noch was für mich, vielleicht werde ich doch der Wichtigste. Vielleicht mein Wunsch doch noch erfüllt, aber es ist nicht so. Das ist eine ganz krasse Wendung. Und dann wird er an dem Pfahl, den er für Mordechai bestimmt hatte, selbst aufgehängt. Und Mordechai wird sogar über das Haus Haman gesetzt. Und das bedeutete damals nicht nur, dass man gesagt hat, so, du kriegst jetzt die Länderei und das Haus, sondern er wurde über die Familie gesetzt. Ja, über die Familie wurde er gesetzt und konnte damit eigentlich tun, was er wollte. Und jetzt lesen wir, ja, dass Esther vor den König tritt und dieses neue Dekret fordert. Und der König, der sagt so viel wie, sag mal, ist das nicht eigentlich schon genug, was du willst? Ihr seid doch schon gerettet. Ich habe doch den Haman schon über den Mordechai doch schon über das Haus Hamans gesetzt. Was willst du denn eigentlich noch? So verstehe ich das so ein bisschen. Und die Esther geht aber weiter. Und sie bekommt die Erlaubnis des Königs. Müsstest du ein bisschen weiterspringen? Jawohl. Des Königs, dass ein neues Edikt ergehen darf. Und dieses Edikt besagt, oder dieses Dekret, die Juden werden nicht umgebracht am 13. Tag des Monats Adar, sondern ganz anders. Die Juden dürfen sich gegen all ihre Feinde verteidigen und sie dürfen sie vertilgen. Sie dürfen sie umbringen. Ja? Dieses Edikt geht. Und wisst ihr, was das heißt? Das haben wir auch eben gehört. Das heißt, das war das Todesurteil für über 75.000 Menschen. So. Und jetzt fängt die Geschichte so ein bisschen an, schwierig zu werden. Es wird schwierig für uns, glaube ich, was da jetzt so passiert. Esther und Mordechai, die werden ja nicht nur gerettet. Nee, der König befördert den Mordechai sogar und macht ihn zum zweitwichtigsten Mann im Staat. Die Juden könnten also auch so gerettet werden, aber das ist nicht genug. Esther und Mordechai machen es anders. Und da lesen wir, in diesen Briefen, das sind die Dekrete, gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und ihren Besitz, die ihren Besitz rauben wollten. 75.000 Menschen wurden umgebracht. 75.000. 500 allein der Burg Susa und Esther bittet an dem Tag, an dem Abend, noch um Tag Verlängerung, um den nächsten Tag nochmal 300 Menschen umbringen zu können. Es waren noch nicht alle. Dann hat sie gesagt, König, gib uns einen Tag mehr, wir haben noch nicht alle erwischt. Warum lässt Gott das zu? Was ist das eigentlich für eine Gewalt, von der wir hier lesen? Wir lesen ja nur von Gewalt. Warum lässt Gott das zu? Muss doch jetzt die logische Frage eigentlich sein, oder? Nochmal, warum lässt Gott das zu? Ist Gott nicht dieser treue, dieser liebende Vater? Und erkennen wir hier nicht, dass Gott in diesem Moment gar nicht liebend oder treu zu sein scheint? Das sind auch nicht die Taten, die sich Esther und Mordechai ausgedacht haben. Die haben nur Gottes Willen ausgeführt. Warum lässt Gott das zu? Und ich finde, um das zu erkennen, oder gerade das zu erkennen, das fällt mir und vielleicht euch auch nicht leicht, warum das so sein soll und so sein muss. Zu erkennen und zu verstehen, dass Gott eben nicht nur Liebe ist, sondern dass er auch zornig ist und dass er Gericht hält, wie er es hier getan hat. Und da würde ich gerne mal auf zwei, drei Aussagen kommen, die ich so aus dem Feld auch schon mal kenne. Die habe ich selbst vielleicht schon mal so gemacht. Ja? Da heißt es, also es gibt einen zornigen Gott im Alten Testament. Aber der Gott des Neuen Testamentes, das ist ein Gott der Liebe. So, ja? Also der Gott des Alten Testaments war zornig und der des Neuen Testaments war ein Gott der Liebe. Oder ich glaube nicht an einen zornigen Gott, hat mir mal jemand gesagt. Ich glaube nicht an einen zornigen Gott, einen Gott des Gerichts. Nein, ich glaube an Gott der Liebe. Und meine Erkenntnis ist, ich glaube, da sind sich viele einig, da müssen wir sagen, nein, das stimmt nicht. Gott ist immer derselbe Gott, im Alten und im Neuen Testament. Hat jemand von euch eine Münze, einfach nur eine Münze, Geld? Ja, oh, der Evgeni, der hat immer viel Kohle. anhand dieser Münze können wir es vielleicht einmal erklären. Auf der einen Seite ist 1, das ist 1 Euro, ne? Und auf der anderen Seite ist ein Mann aus Spanien. Ich kenne ihn nicht. Ja? Diese Münze, das ist ein Stück, oder? Und vielleicht können wir uns das so besser vorstellen. Auf der einen Seite, das ist die Liebe Gottes, das ist diese tiefe Liebe. Keiner von uns kann so tief lieben wie Gott. Die ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite der Münze, da ist auch Gericht und das Zorn. Und getragen wird diese Münze von der Gerechtigkeit Gottes. Davon wird die umhüllt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung dafür, dass Gott eben Liebe und auch Gericht ist, weil er eben gerecht ist. Das gehört beides dazu. Und jetzt müssen wir noch eins sehen. Ich habe das eben schon mal kurz gesagt. In diesem Buch Esther, da treffen nicht einfach zwei Volksgruppen aufeinander, die sich ganz grün sind, sondern da treffen die Erzfeinde des Volkes Gottes, die Amalekiter, hier in Person von dem Haman, auf das Volk Gottes. Und der Haman, der gibt in diesem Dekret die Vernichtung des Volkes Gottes in Auftrag. Ja? Er möchte endlich das vollenden, was der Agag nicht gemacht hat oder nicht geschafft hat, was ihre Berufung ist. Und jetzt müssen wir mal so einen Perspektivwechsel machen. Die Juden sind an dieser Stelle hier am Ende des Buches Esthers nur ausführendes Organ der Gerechtigkeit Gottes. Sie sind nur ausführendes Organ. Die haben sich das nicht selbst ausgedacht. Sie sind ausführendes Organ gegen ein Volk, das sich seit Jahrhunderten dem Willen Gottes widersetzt, was gegen Gott Krieg führt, was Gott bekämpft, nämlich die Amalekiter. Das ist also nicht nur eine Auseinandersetzung und das Gericht an ihr Volk, sondern das Gericht an dem Volk der Erzfeinde Gottes. Und ja, dann ist Gott auch zornig und Gott richtet auch. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen und gehen komplett da durch und ziehen vielleicht auch, ich habe das manchmal auch, dann ziehe ich mir so Verse raus, die mir gefallen. Aber wenn ich alles betrachte, dann sehe ich ihn durch die ganze Heilige Schrift, ja, Gott ist gerecht. Und deshalb gibt es bei Gott Liebe und es gibt auch Gericht. Das müssen wir erkennen. Gottes Zorn zeigt sich immer wieder im Alten Testament und das zeigt sich aber auch immer wieder im Neuen Testament. Nicht nur gegen andere Völker, sondern ja auch gegen sein eigenes Volk. Ja, das Volk Gottes war ja jetzt als Strafe im Exil in Persien. Das müssen wir da auch sehen. Aber all das, und jetzt kommen wir wieder in die Neuzeit, ist, glaube ich, auch nur ein Vorbote von dem, was noch kommen wird, wenn Gott zu Gericht sitzt über alle Menschen und alle Nationen. Und das Buch Esther, das will uns, glaube ich, viel mehr lehren über das hinaus, was in der damaligen Zeit passiert ist, bis hinein in unsere Zeit und weit darüber hinaus. Ich möchte kurz Offenbarung 19 lesen. In Offenbarung 19, ab Vers 11, da lesen wir: Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt Treu und Haftigkeit, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchtes Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und jetzt frage ich mich nochmal, was hat das wiederum, wie schon eben, mit dir und mit mir zu tun? Die Menschen damals hatten die Chance, umzukehren. Das lesen wir in Kapitel 8, wo es heißt, viele bekehrten sich. Viele hatten auch Angst vor den Juden oder sie waren begeistert von den Festen oder der Gemeinschaft und bekehrten sich zum Judentum. Sie hatten eine Chance, umzukehren. Wir lesen, und in allen Provinzen und allen Städten, wo das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Locken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Und ich glaube zutiefst, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen alle, du und ich, eine totale Umkehr. Wir brauchen eine Umkehr. Den Juden in der Geschichte Esther, im Buch Esther, war damit geholfen, dass sie errettet wurden von dem Edikt Hamans. Aber wenn wir auf uns schauen, dann ist viel mehr. Paulus sagt in dem Brief an die Epheser, in Kapitel 2, dass wir Kinder des Zorns sind. Da steht, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das hat der Apostel Paulus an die Epheser, dass wir alle, die und wir heute, für uns gilt das genauso, Kinder des Zorns sind, von Natur. Ja, wir sind von Natur aus schlichtweg Sünder. Und noch mehr. Wie oft hat Jesus gesagt, schlag das mal nach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ja, so Carlos, liebst du mich wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, gibst du dich mir komplett hin? Ja? Oder sagt, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Tust du das? Tu ich das? Ja, tun wir das wirklich? Dass wir Gott echt anbeten, mit allem, was wir haben. Ja? Oder gibt es auch andere Götter in meinem Leben, gibt es auch andere Götter in deinem Leben? Das frage ich mich einfach. Ich bin mir sicher, wir alle brauchen eine umfassende Umkehr. So, und das sagt uns auch die Geschichte. Was aber, und das ist jetzt die wichtige Frage, verwandelt uns von einem Kind des Zorns in ein Kind Gottes? Was verwandelt uns von Kindern des Zorns in Kinder Gottes? Wenn das nicht passiert, dass wir diese Verwandlung bekommen, dann leben wir ein Leben der Perspektivlosigkeit. Ja, das geht völlig in die Leere und auch ins Gericht. Wir brauchen diese Umkehr. Für die Juden im Persischen Reich, da begann die Umkehr damit, dass Haman an eine Holzstange gehängt wurde. Wisst ihr, womit unsere Umkehr begann? Wer weiß, womit unsere Umkehr begann? Mit Jesus. Unsere Umkehr beginnt damit, dass Jesus Christus sich für unsere Schuld an ein Holzkreuz hängen ließ. Ja, wie cool ist das? Wir kommen hier im Alten Testament, Haman, von der an eine Holzstange gehangen wurde, ins Neue Testament, zu Jesus, der an ein Holzkreuz gehangen wurde. Von Holz zu Holz quasi. Und wir lesen in Galater 3, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der an einem Pfahl endet. Merkt ihr, was hier wirklich passiert im Buch Esther? Und was uns das sagt, also Gott führt hier an Jesu statt quasi einen Krieg gegen sich selbst in Form seines Sohnes Jesus Christus. Jesus trifft hier stellvertretend für uns der gesamte Zorn Gottes, weil Gott nicht möchte, dass seine geliebten Kinder verloren gehen. Das ist die Aussage. Gott möchte nicht, dass seine geliebten Kinder dieser Fluch trifft oder dieser Zorn trifft, sondern möchte, dass wir errettet werden. Und viele von euch können diese Errettung oder diese Umkehr sicherlich im Leben bezeugen. Sicher. Also bei mir ist da noch viel Luft nach oben. Vielleicht bei euch auch. Aber die Umkehr ist, obwohl sie noch nicht komplett abgeschlossen und Fleisch geworden ist, trotzdem schon im Gange. Ja, meine Gefühle, meine Werte, meine Perspektive, die haben sich vielleicht schon verändert. Ich spüre das bei mir. Das ist schon passiert. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und ja, wir haben auch Umkehrung und Rettung in unserem Leben erlebt. Und das ist in Jesus Christus diese Verwandlung von einem Kind des Zorns zu einem Kind Gottes. Aber, auch da muss man ein kleines Aber hinterher setzen, diese Umkehr, die bedeutet nicht, dass wir frei von allem Leid, vom täglichen Kampf, von Sünde sind oder auch Krankheit, sondern ja, sogar die Sünde ist nicht weg. Das ist ja eigentlich schlimm. Es wäre schön, wenn die weg ist, aber das ist es nicht. Das ist ganz normal in dieser Welt. Kämpfe hören auch nicht auf in dieser Zwischenzeit, sondern die gehen weiter. Aber eins ist sicher und das kann ich dir zusagen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du diese Umkehr erlebt hast, dann hast du schon jetzt Zugriff durch Jesus Christus auf den endgültigen Sieg. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Vielleicht können wir zwei, dreimal weitermachen. Und der heißt, erinnert euch. Es geht ums Purimsfest. Da ist noch diese Überschrift, oder eine Überschrift könnte sein, gedenkt der Rettung Gottes in Ewigkeit. Es geht um die notwendige Erinnerung an die göttliche Umkehr. Wie erklärt so ein Geschichtslehrer oder auch Wikipedia vielleicht? Haben wir Geschichte, Leistung, Leute hier? Nein? Wie würde man sowas erklären? Da! Doch! Da ist jemand. Wie würde man Geschichte erklären? Also es geht um die Aspekte der Vergangenheit, glaube ich, ne? Und sagt, okay, wir sollen als Menschen der Aspekte der Vergangenheit gedenken. Ich mache es mal ganz einfach, um die Fehler nicht wiederzumachen, die schon mal gemacht worden sind und so, ne? Du könntest das noch, ist jetzt sehr weit ausgelegt. Okay, das war jetzt die Auslegung für alle, die keine Geschichtsleistung haben. So, es geht darum, mach die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal. Gern dabei verschwiegen wird, ist natürlich, wenn sich die Leute so im Allgemeinen über Geschichte unterhalten, Goethe, Nietzsche, die haben alle so dazu herangenommen, dass es schon lange davor in der Bibel immer wieder das Thema ist, gedenkt der Geschichte. Also eigentlich schön, wenn ihr jemanden hört, der Nietzsche oder Goethe zitiert, dann könnt ihr ihm sagen, Mensch, du bist so cool, weil du die Bibel zitierst. Ja, die haben das nämlich alle vorher schon getan. Im Psalm 103, da lesen wir, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Und ich glaube, deshalb installieren Esther und Mordechai dieses Purimsfest, weil sie sagen, das Volk soll sich bis in die heutigen Tage, und auch heute wird das Purimsfest ja noch gefeiert, zwei Tage allerdings, weil es gab einen Nachschlag in der Burg, ne, als die 300 Leute noch umgebracht werden mussten. Deshalb wird am 14. und 15. das Purimsfest gefeiert. Ja? Bis heute feiert das Volk der Juden das Purimsfest. Und das war die Idee von Esther und Mordechai, den bis heute zu sagen, erinnert euch daran, Gott ist groß, der hat uns errettet. Das ist ein Fest der Erinnerung. Und das ist noch so ein Einwand, den ich habe. Wir sollten öfter an das Gute denken, was Gott in unserem Leben schon bewirkt hat. Wo haben wir Gottes Hand am Werk gesehen? Oder wo sehen wir das in unserem täglichen Leben? Da gibt es oft so viele kleine Dinge, die wir vielleicht gar nicht so richtig sehen. Und das ist mein Ratschlag einfach an euch. Erinnert euch daran, feiert das vielleicht mal. Ja? Gebt anderen Anteil, erzählt in der Gemeinde oder anderen Menschen, wo Gott wirklich Segen in eurem Leben bewirkt hat. Macht das auch mit euren Kindern. Ja? Was hat Gott in deinem Leben getan? hol dir das nochmal hoch und guck da drauf und sei dankbar. Und nimm auch wahr, versuch das, was tut Gott im Moment in deinem Leben? So, wo arbeitet er jetzt gerade an dir? Paulus schreibt an die Korinther: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Paulus erinnert sie noch einmal an die zentrale Botschaft. Warum macht Paulus das denn? Warum erinnert er die nochmal? Weil Paulus weiß, dass selbst Beten und Flehen und viel Kraft dazu führt oder nicht davon abhalten kann, dass irgendwann wieder Kraftlosigkeit kommt. Dass Zweifel kommen. Ist Gott wirklich mit mir? Habe ich wirklich als Gewissheit? Liebt Gott mich? Bin ich wirklich Gottes Kind? Und gerade dann, wo wir an Plan Gottes in unserem Leben zweifeln, ja, wo wir vielleicht Krankheit haben oder wo vielleicht Tod da ist in der Familie, und dann ist da echt ein einziger Trost. Und der Trost ist, ich kann dir dann zusagen, wenn du diese Umkehr hinter dir hast, wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, ja, dann kannst du sagen, meine Umkehr, die hat schon stattgefunden. Jesus hat mich schon verwandelt von einem Kind des Zorns in ein Kind Gottes. Das ist dir zugerufen. Und niemand und nichts kann mich aus der liebenden Hand des Vaters retten. Das ist eine Zusage. Das gilt dir ganz persönlich. Und für mich bekommt daher Wort Erinnerung eine ganz, ganz neue Bedeutung. Und wenn du mit Sünde und Anfechtung kämpfst, welche Chance hast du? Welche Chance habe ich denn, wenn ich mal wieder anfange, im Kopf abzuschweifen und zu sagen, na, das geht in eine Richtung, die ist nicht gut. Ich habe da nur Chance, mich zu erinnern. Zu erinnern daran, dass Gott gesagt hat, ich will dich nach meinem Ebenbild schaffen, ich lege gute Dinge in dich rein. Und wenn du gut über andere sprichst, wenn du gut über andere denkst und wenn du für jemanden betest oder jemandem einfach einen Gefallen tust oder einfach nur irgendwo anpackst und hilfst, dann verherrlich nicht. Dann machst du was Gutes. Aber du machst nichts Gutes, wenn du schlechte Dinge tust. Und das ist so eine große Chance, dass wir in dem Moment sagen, ja, ich bin doch schon Kind Gottes und ich merke das sonst. Ich muss das nicht machen. Die Erinnerung ist so wichtig für uns, dass selbst Jesus, und da schlagen wir wieder die Brücke vom Alten ins Neue Testament, dass selbst Jesus hergegangen ist und hat eine Handlung für uns installiert, der wir immer wieder nachgehen können, uns immer wieder unterziehen können, die uns die Chance der Erinnerung ganz praktisch gibt, die wir sogar mit allen Sinnen erleben können, das Abendmahl. Ja, Jesus wusste, dass wir schwach sind, dass wir es brauchen. Jesus wusste, dass wir was brauchen, um uns an ihn zu erinnern. Wie das Volk der Juden damals wissen musste, Gott hat uns erlöst. Und wir müssen wissen, Jesus ist doch für uns ans Kreuz gegangen, an dieses Holz. Und er ist für uns gestorben, er ist für dich gestorben und für mich. Und hat uns neues Leben ermöglicht. Und deshalb müssen wir die Botschaft vom Kreuz so groß. Und deshalb hat er uns das gegeben, damit wir in so einem Moment wissen, ich bin Kind Gottes. Ich bin ganz nah an Gottes Herz. So. Ja, und deshalb wollen wir jetzt auch zusammen Abendmahl feiern, damit wir das nochmal gemeinsam erleben können, damit wir es schmecken können, dass Gott wirklich für uns ist und Jesus für uns gestorben ist. So. Und ich möchte kurz die Einsetzungsworte lesen, und zwar nach 1. Korinther, wo Paulus an die Korinther schreibt. Dort steht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist, dies tut zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung und für eure. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte euch noch ganz kurz dazu was sagen. Alle sind dazu eingeladen, die diese Umkehr erlebt haben. Es sind nicht die ausgeschlossen, die gerade mit ihrem Metzger einen kleinen Streit haben. Es sind auch nicht die ausgeschlossen, die mit ihrem Nachbarn nicht so grün sind. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hast. Dass du diese Umkehr erlebt hast, vom Kind des Zorns in ein Kind Christus. Dass du ihn angenommen hast. Und wenn das so ist, ja, dann nimm das Abendmahl. Und wir haben vorher noch Zeit, wir hören noch ein Lied, wo Gott dir sagen wird, wenn da noch irgendwas faul ist. Und wenn du das spürst, ja, dann ist das dieser reinigende Prozess der Buße. Und du weißt, der Heilige Geist lebt in dir. Du hast eine intakte Beziehung. Kannst du sagen, das will ich irgendwann klären. Danke, dass du mir das aufs Herz gelegt hast. Das möchte ich reinigen. Und dann kannst du das Abendmahl nehmen. Als Zeichen, dass du Kind Gottes bist. Dann möchte ich dich dazu einladen. Wenn du sagst, ich diese Umkehr irgendwie noch nicht so ganz durch und ich hadere noch so ein bisschen mit meinem Glauben, dann lade ich dich einfach ein, lass das Abendmahl vorbeigehen, aber komm nachher und lass uns dafür beten, dass du wirklich das ins Herz gelegt bekommst. Dass du Kind Gottes wirst und kannst dieses Kind des Zorns abschreißen. Also eingeladen sind die, die wirklich sagen, ich habe diese Umkehr erlebt und feiert es auch mit Freude. Und macht euch bewusst, dass Jesus euer Herr ist und dass er euch liebt. Amen.